Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Es war ein warmer Sommertag im Jahre 1945. Die Pracht der Sonne wollte gar nicht passen zu all dem Elend, das über Deutschland gekommen war. Mein Bruder und ich ahnten als kleine Kinder nichts von der schweren Last unserer Mutter, der mühevollen Sorge um das tägliche Brot und der bangen Gewissheit über das Schicksal unseres Vaters in russischer Gefangenschaft. Wir verloren uns an die kleinen Freuden eines sommerlichen Sandkastens. Wir Kinder hatten die Mutter, uns lachte die Sonne. Wir fühlten den Sand, wir entbehrten nichts. Es war noch warm und hell, als uns Mutter abends zu Bett brachte. Wenn wir eingeschlafen waren, brach Mutter mit dem Fahrrad auf, um von einem kleinen Acker weit draußen vor der Stadt ein wenig Gemüse zu holen. Nach einem ersten festen Schlaf wachten wir noch einmal auf. Und die Mutter war nicht da. Wir riefen nach der Mutter, keine Antwort. Wir liefen durch die Wohnung, suchten in allen Räumen. Eine Wahnsinnsangst packte uns und trieb uns hinaus in den Garten. Wir riefen und weinten, niemand hörte uns. Tiefe Verlassenheit, Angst und Hilflosigkeit erfüllte uns. Barfuß weinend und im Schlafanzug lief ich auf die Straße. An der Ecke begegnet mir ein englischer Soldat. Ich lief auf ihn zu, redete auf ihn ein. Dann sagte er etwas zu mir, aber wir verstanden uns nicht. So standen wir uns gegenüber, ein kleiner Junge und ein großer Soldat. Barfuß ich und er in Stiefeln. Kinderhände, die Tränen abwischen, Männerfäuste, die ein Gewehr hielten. Ein verwirrter Kinderkopf, ein blinkender Stahlhelm. Wir konnten uns nicht verstehen und er konnte mir nicht helfen. So oft mir das Bild wieder in den Sinn kommt, wird es mir zum Bild für das Leben. Auf der Suche nach Geborgenheit, getrieben von Verlustangst und Sorge, erfüllt von Verlassenheit, laufen wir ständig auf den Straßen der Welt umher. Eine voll ausgerüstete, technisch perfekte Welt begegnet uns, aber es gibt keine Verständigung und Hilfe. So standen wir uns gegenüber. Wir konnten uns nicht verstehen und helfen. Da kam meine Mutter auf ihrem Fahrrad um die Ecke. Sie nahm mich bei der Hand. Wir gingen nach Hause. Mein Bruder kam erleichtert hinter dem Gartenzaun hervor. Die Verlustangst war durch die Nähe der Mutter überwunden. Es war alles gut. Es war alles gut. Gut ist es, wenn die Dinge, die Aspekte unseres Lebens, der tragende Rahmen gut ist, sicher ist, uns trägt, dann gelingt das Leben, dann hilft uns das, dann gibt uns das Gefühl, dass alles gut ist. Und wenn dieser Rahmen wegbricht oder so ein bisschen bricht oder wegfällt, ein Teil davon, dann ist es gar nicht mehr so gut, vielleicht sogar schlecht. Vielleicht kommen euch bei der Geschichte, bei so einer Kindergeschichte, ähnliche Situationen. Für die Alten kann das tatsächlich so sein unter uns. Für die etwas Jüngeren, die wissen das gar nicht mehr, wie das war. Die haben da nicht gelebt. Die ein oder andere Angst, die wir hatten, Verlustangst. Und manchmal hat uns das nicht ganz so betroffen. Vielleicht hätte es Grund gegeben. Im Nachhinein habe ich den Eindruck, es hätte eigentlich Grund gegeben, Angst zu haben, als aus den Dreiern in den Hauptfächern immer mehr Vierer wurden und nur noch Vierer und die in das Vier-Minus abrutschten. Aber irgendwie hatte ich keine Angst, dass ich sitzen bleibe oder die Schule wechseln muss. Wenn es vielleicht etwas substanzieller zugeht und wir merken, es reicht nicht, was wir machen, sowohl am Arbeitsplatz nicht, das Geld reicht nicht, um das Leben, den Rahmen, den man sonst so gelebt hat, zu gestalten. Für Haus, für Familie reicht es nicht. Bekannter von mir, der weiß nicht, wie er seinen Betrieb weiterführen kann, überlegt, was er mit seinem Haus macht. Der Rahmen, der eigentlich gepasst hat, den kann man ja so oder so anpassen, wenn es nicht ganz geht, wenn es nicht ganz gut ist. Aber was ist, wenn es wirklich zusammenbricht und es nicht mehr gut ist? Das Thema heute, fürchte dich nicht. Was ist dann? Also, wenn es wirklich zusammengebrochen ist, unser Leben, wenn wirklich etwas Substanzielles fehlt, was ist dann, wenn wir von Gott gesagt bekommen, fürchte dich nicht? Bewirkt das was? Wer sagt das denn dann? Das ist ja mehr als wird schon oder muss. Ich möchte euch in eine Situation mit hineinnehmen, am Ende der Königebücher. Da geht eine ganz lange Geschichte Israels zu Ende und da steht ein fürchtet euch nicht. Ein fürchtet euch nicht, das sagt der Statthalter von Jerusalem mit dem wohlklingenden Namen Gedalia. So möchte man wahrscheinlich seinen Sohn nicht nennen heutzutage, aber ich werde gleich nochmal auf den Namen zurückkommen. Der sagt, fürchtet euch nicht. In einer Situation, was für Jerusalem eine Katastrophe war. Das hatte sich schon ungefähr 10 bis 15 Jahre angebahnt, dass das nicht mehr gut wird. Das ging Schritt für Schritt abwärts und der Griff dieser Großmacht Babylon wurde immer enger. Die ersten Leute waren schon deportiert worden. Man versuchte noch hier und da verschiedene Koalitionen sich auszudenken, zu schmieden in dieser großpolitischen Landschaft, aber es funktionierte so nicht. Manchen Leuten war auch schon klar, das wird nicht mehr gut. Da bricht was zusammen. Und dann ist tatsächlich diese ganze Gesellschaft, die Hauptstadt, der Tempel, alles zusammengebrochen. Das beschreibt das letzte Kapitel oder die letzten beiden Kapitel, 2. Könige 24 und 25. Die Hauptstadt wurde komplett zerstört. Der Tempel, das zentrale Heiligtum, das, was sie, womit sie sich identifizieren konnten, ihr Tempel, wo Gott erschienen war, wo sie ihn angebetet haben, war verbrannt worden, zerstört worden. Viele Leute mussten gehen, mussten mitgehen, wurden in Gefangenschaft geführt. Wenn jemand einen Fachkräftemangel hatte, dann die Menschen in Jerusalem und Juda, weil die guten Fachkräfte wurden natürlich mitgenommen. Die Königsfamilie wurde mitgenommen und in einem militärischen Standort dann weit nördlich von Israel wurden sie abgeschlachtet. Bei dem König wurde das sogar so gemacht, dass er die Abschlachtung seiner Söhne mit ansehen musste und dann wurde er geblendet. Das heißt, das sind die letzten Sachen, die er gesehen hat, wie seine Familie abgeschlachtet wurde. Das heißt, es gab auch keine Hoffnung mehr, dass irgendwie dass der König zurückkehrt, dass er sich nochmal aufbäumt, dass er sich Gott zuwendet und dass da Gott etwas anderes macht. Und dann steht am Ende ein fürchtet euch nicht und dann fragt man sich natürlich, warum denn nicht? Ich habe doch allen Grund, mich zu fürchten, denn die Babylonier haben uns erobert. Wie werden sie mit uns umgehen, wenn sie so mit der Königsfamilie umgegangen sind, wenn sie die Hauptstadt erobert haben? Und was machen sie? Sie haben dann einen pro-babylonischen Statthalter eingesetzt. Das machten die dann natürlich dauernd so. Wenn jemand rebelliert hat, dann wurde er natürlich getötet. Und da wurde jemand ausgewählt, der dann hoffentlich mit ihnen kooperiert. Und das war dieser Gedalia. Die Israeliten fragten sich natürlich, die Judäer, was sollen wir jetzt machen? Wie geht das denn hier weiter? Wie geht unser Leben weiter? Das ist nicht mehr gut. Und diese Gruppe, repräsentative Gruppe, Heeresoberste, wichtige Leute, die gehen dann zu diesem Statthalter, wollen mit ihm reden. Und dann sagt er in 25, Vers 24, Gedalia schwor ihn, dieser Statthalter, und ihren Männern und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor den Knechten der Chaldäer, also den Babyloniern, bleibt im Land und dient dem König von Babel, dann wird es euch gut gehen. Dann wird es euch gut gehen, dann wird es uns gut gehen. Wir haben gerade gesehen, erlebt, wie wir zerstört wurden, wie Menschen deportiert wurden unter diesem König von Babel. Wie soll es uns da gut gehen? Wie kann das sein, dass dieser Typ, klar, dem geht's gut, hat einen guten Job. Wie kann das sein, dass dem gesagt wird, dass er ihnen sagt, fürchtet euch nicht, dann wird es euch gut gehen. Bleibt in dem Land, geht nicht weg. Die Tendenz ist immer, wenn von Norden was kam, ist man nach Süden gegangen. Wenn von Süden was kam, ist man nach Norden gegangen. Und meistens war es so, in der Zeit Israels, die Bedrohung kam vom Norden, dann ging man nach Süden, nämlich nach Ägypten. Das machen die dann auch. Die beraten sich und dann steht in Vers 26, da machte sich alles Volk vom Kleinsten bis zum Größten mit den Heeresobersten auf und sie kamen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern, den Babyloniern. Fürchtet euch nicht vor denen, bleibt im Land. Sie haben sich beraten, wir gehen. Wir gehen, wir glauben das nicht. Für mich ist die Frage, wenn hier gesagt wird, fürchtet euch nicht, was um alles in der Welt soll der Grund sein, dass ich mich nicht fürchten soll, wenn es allen Grund gibt, mich zu fürchten? Und wenn dieser Typ, dieser Statthalter gesagt, das war ein frommer Mann, das war aus der Priesterlinie da, haltet durch, bleibt hier, nicht wegrennen, welche Hoffnung soll es geben? Hoffnung muss ja eine gewisse Berechtigung haben. Die erste Hoffnung, glaube ich, die in diesem Text hervorstrahlt, das ist dieser Name von dem Statthalter. Und im Alten Testament ist es manchmal so, wenn die Bedeutung des Namens eine Aussage hat, dann gebraucht der Schreiber das oft. Eigentlich ist der Name jetzt nicht so wichtig, aber dieser Name, Gedalia, heißt Jahwe ist groß. Am Ende dieses Buches, wo die Kapitel vorher eigentlich zeigen, dass Jahwe nicht groß ist, dass der Gott Israels nicht groß ist, denn er hat ja seine Stadt nicht beschützt, denn er hat ja den Tempel nicht beschützt, denn er hat ja das Volk nicht beschützt, strahlt das trotzdem auf, Jahwe ist groß. Das heißt, der Gedalia, der Jahwe ist groß, sagt, fürchtet euch nicht, rennt nicht weg aus Angst. Und schon, ich bitte euch, schon gar nicht nach Ägypten. Da muss es doch klingeln. Da war doch was. Da wart ihr doch schon mal in Gefangenschaft. Bitte nicht nach Ägypten. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus Jeremia 2. Der passt da gut zu. Jeremia 2, 19. Jeremia lebte auch in dieser Zeit. Erkennt doch und seht, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt und wenn bei dir keine Furcht vor ihm ist, spricht der Herr. Das heißt, geh nicht weg, fürchte dich nicht, geh nicht weg, sondern fürchte Gott. Obwohl es schwer ist, in dieser Situation zu bleiben und durchzuhalten, wirklich sehr, sehr schwer, spricht Gott zu ihnen und sagt, bleibt in diesem Land, halte durch, renn nicht weg. Warum? Warum sollten sie das tun? Es gibt einen kleinen Grund danach. Da wird nämlich aus dieser königlichen Familie, einer hat nämlich doch überlebt, der wurde nicht in diesem Militärstützpunkt getötet, sondern der war vorher schon in einer Deportationswelle nach Babylon gebracht. Das sind die allerletzten Verse in diesem Buch. Der wird aus dem Gefängnis freigelassen. Und dann steht, der babylonische König redete Gutes zu ihm. Das heißt, es ist der erste berechtigte Hinweis, dass Gott tatsächlich groß ist. Wenn der Statthalter sagt, bleibt hier, rennt nicht weg, dann wird es euch gut gehen. Und dann kommt der anschließende Abschnitt, dieser babylonische König tut diesem einen König von Juda Gutes. Geht das überhaupt? Vorher hat er so mit uns gehandelt. Wir wurden zerstört. Und jetzt tut er unserem König im Ausland in Babylon Gutes. Der kleine Hinweis, der trotzdem große Hinweis, dass der große Gott diese Situation immer noch im Griff hat. Ich finde das eine starke Aussage, dass am Ende dieser langen Geschichte Israels der große Gott sagt, fürchte dich nicht, halte durch. Wie lang soll ich denn durchhalten? Das fragst du dich vielleicht auch manchmal in einer Situation. Du weißt, eigentlich sollte ich durchhalten. Das kann jetzt nicht sein, dass ich wegrenne. Vielleicht spricht Gott zu dir und sagt, jetzt nicht wegrennen, jetzt halte durch. Du weißt aber nicht, wie lang. Das wussten die damals auch nicht. Ja, wie lang denn? Ich weiß es nicht. Die wissen das in der Situation, wo der Text spricht, wissen sie es nicht. Im Nachhinein wussten sie es. 70 Jahre. 70 Jahre, sehr gut. Das heißt, ich erlebe das gar nicht mehr. Ja, vielleicht. Vielleicht wirst du die Auflösung dieser schwierigen Situation nicht mehr erleben. Und trotzdem wird es dir helfen, weil Gott dir Kraft gibt? Oder wird es zum Guten sein für die, die dir folgen werden? Fürchte dich nicht. Wenn es vielleicht eine Gemeindesituation gibt, die nicht gelöst ist, wo du vielleicht sogar nichts machen kannst und das zieht sich Monate und Jahre, vielleicht betest du für jemand in deiner Familie und es tut sich nichts. Oder du merkst, dass es sehr schwer ist, in deiner Situation mit deiner Kraft durchzuhalten. Ich glaube, dann gilt dir auch, das fürchte dich nicht. Wenn ich höre immer, Gott ist größer, das stört mich immer ein bisschen, weil dann denke ich immer, Gott ist größer und kapiert nicht, was hier abgeht. Aber das größer, Gott ist groß, das heißt, Gott ist stark. Gott hat nach wie vor den Rahmen in der Hand, der uns vielleicht so vorkommt, als ob er zerbrochen ist. Gott hat nach wie vor diesen babylonischen König im Griff und er wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Gott hat die Leute im Blick, die dir Böses angetan haben. Gott hat die Situation im Blick, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Fürchte dich nicht. Das, was Gott in der Vergangenheit getan hat mit dir, wo er seine Linien gezogen hat, wo er dich geformt hat, das wird er weiter tun. Es gibt ein zweites Fürchte dich nicht, und zwar bei den Juden in ihrer Bibel ist das so, da ist im Talmud beschrieben, da gibt es eine Liste der Bücher im Alten Testament und diese Liste ist anders als unsere Liste. Und zwar folgt nach Könige Jeremia. Also wenn die Könige lesen, dann müssen sie sich nicht nochmal durch Chronik durchpflügen, sondern die lesen dann Jeremia. Und da genau, also nach dem fürchtet euch nicht, was dieser Statthalter dem Volk sagt, er schallt jetzt direkt in wenigen Versen danach wieder ein fürchtet euch nicht, und zwar an Jeremia. Da sagt Gott Jeremia, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Der Jeremia war ein junger Mann, ein junger Prophet, genau in dieser Zeit, wo auch das Ende des Königebuches spricht. Und er war als Prophet gerufen, jetzt da reinzugehen und zu prophezeien, zu predigen, die Wahrheit zu sagen, aufzuklären. Und das Heftige ist an seiner Botschaft, da sagt Gott, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen, über die Königreiche, um auszureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten, abzubrechen, zu bauen und zu pflanzen. Man merkt schon, dass die Verben ausreißen, niederreißen, zugrunde richten, dass die in der Mehrzahl sind gegenüber bauen und pflanzen. Der hat keine einfache Botschaft. Der kann nicht sagen, wird alles gut. Wird schon. Kurz durchhalten, dann läuft's wieder. Nee, es läuft erstmal gar nicht gut. Das heißt, der wird in eine Situation berufen und da muss er jetzt reingehen und er sagt dann, boah, ich bin echt jung, also besonderes Training hatte ich jetzt da auch nicht wirklich für. Und Gott sagt ihm, ja, das weiß ich, aber ich lege meine Worte in deinen Mund. Tu das. Geh da rein, nimm die Herausforderung an. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Normalerweise, selbst die Christen machen das so, die haben manchmal so geschickte, Verhaltensweisen. Also man lässt sich von Gott berufen, aber es wäre schon schön, wenn's einem dabei gut geht, möglichst schnell. Also man gibt ein bisschen, aber Gott zahlt dann schon mal wie so eine Vorauszahlung raus. Oder man kommt auch einigermaßen groß raus. Das wäre schon nicht schlecht. Das kann der dem Jeremia hier nicht versprechen. Es kann sein, du wirst eine Aufgabe übernehmen im Reich Gottes. Da kriegst du nicht viele Likes. Ist immer so blöd, wenn die anderen das nicht mitkriegen, obwohl du es gut gemacht hast, ja? Und da gibt's auch keine YouTube-Videos. Das wird auch nicht immer wieder erzählt, wenn sich eine Gruppe trifft, was du da geleistet hast. Du wirst keinen Ruhm haben in der Familienchronik. Du wirst kein Held und wirst vielleicht auch nicht befördert. Darum geht es jetzt aber nicht. Das kann sowieso schnell wieder vorbei sein. Dieses fürchte dich nicht, was dem Jeremia gesagt wird, bedeutet, mach es trotzdem. Geh diesen Schritt, geh da rein, Hab keine Angst, ich werde dich erretten. Ersetzt, er ist von Gott eingesetzt. Und Gott gibt die Worte. Dann sagt er ihm, Gott sagt Jeremia, was siehst du, Jeremia? Und er sagt, ich sehe einen Mandelzweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Die Sache ist die, wenn der Mandelbaum blüht in Israel, wir kennen das immer im Februar, da kommt, wer regelmäßig Nachrichten guckt, dann kommt so jedes Jahr im Februar oder Anfang März, kommt dann immer die Mandelblüte aus Rheinland-Pfalz, in der Rheinebene, und dann freuen sich alle, dass der Mandelbaum blüht. Und man fragt sich, naja, so früh ist jetzt auch noch nicht. Also bei uns blüht vielleicht der Hasel und Baum, und dann beschweren sich alle, die eine Allergie haben. Oder die Schneeglöckchen sind da, das sind unsere Mandelzweige. Für die Israeliten war der Mandelzweig, wenn der blüht, war das praktisch der Wächter des Sommers. Der Mandelzweig blüht und die Leute wussten, der Sommer kommt gleich. Guckst dich um, naja, noch alles kahl. Der Sommer kommt nicht, doch, der Mandelzweig sagt, der Sommer kommt garantiert. Der blüht schon, also werden sich alle anderen auch anschließen. Gott sagt praktisch, schau mal, der blüht, so sicher wie der Mandel blüht und der Sommer kommt, so sicher werden meine Worte ausgeführt werden. Und deshalb fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, geh den Weg mit Gott. Das, was den einen gesagt wurde, fürchtet euch nicht, bleibt, haut nicht ab. Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist nach wie vor in dieser Situation mit drin, wird diesem Mann gesagt, geh rein, auch wenn du jetzt noch nicht das Ergebnis sehen kannst und einiges sogar gar nicht sehen wirst. Geh hinein, ich bin mit dir, um dich zu retten. Es gibt unter uns auch Menschen, die genau das machen. Die gehen aufgrund eines fürchtet euch nicht, einer guten Zusage Gottes, gehen die ihren Weg mit Gott. Ganz nah zeitlich der Nathanael Deisen, der sich aufgemacht hat in einer letzten Schleife, sage ich mal, über Mexiko, USA, um dann in dieser letzten Vorbereitungssituation Gott zu dienen als Missionar. Dem gilt, fürchtet euch nicht. Mancher fragt sich vielleicht noch kurz, bevor er das Ja-Wort gibt, wenn er heiratet, da will man nicht hoffen, dass die Angst zu groß ist, aber da gilt vielleicht auch ein fürchtet euch nicht, weil man sich fragt, soll ich wirklich diesen Menschen heiraten, wenn um mich rum alle möglichen Leute Schwierigkeiten haben mit der Ehe? Ja, wenn du das bisher mit Gott gegangen bist, dann heirate jetzt. Mancher fragt sich vielleicht, was wir für Schulden oder finanziell aufbringen müssen für unseren Anbau. Machen wir jetzt. Wir fürchten uns nicht und gehen voraus. Ich werde wieder Leuten begegnen im Oktober, die diesen Schritt gegangen sind, die Jobs aufgegeben haben. Ich lese immer gerne die Bewerbungen an der BTA. Die lassen ihren Job zurück. Die haben gespart. Die brauchen ihr Erspartes auf. Das sehe ich so als Halbschwabe. Immer denke ich, dann ist es weg. Ja, das schmilzt dann wie im Sommer so eine Wachsfigur oder Kerze. Ja, fürchtet euch nicht. Bei denen ist das ganz konkret, wenn sie diesen Weg gehen. Fürchtet euch nicht. Vorangehen. Weil Gott bisher auch mit mir war. Weil der Herr dieser Welt, weil mein Herr groß und stark ist und ich mit Gott unterwegs bin. Deshalb muss ich mich nicht fürchten, obwohl es jetzt gerade Grund gibt, mich zu fürchten. Noch ein drittes, fürchtet euch nicht, möchte ich ins Spiel bringen, und zwar, das ist ja das letzte Kapitel in 2. Könige 25, ein fürchtet euch nicht, und es gibt noch ein fürchtet euch nicht am Ende des ersten Buches, nämlich 1. Mose. Und diese beiden fürchtet euch nicht, die haben irgendwas miteinander zu tun, und zwar ist das der Josef. Der Josef in 1. Mose 50. Josef ist natürlich ein Mann Gottes, in dem, wie Gott ihn gebraucht hat, wie er treu zu Gott war, wie er dann nachher zweiter Mann in Ägypten wurde, wie er nachher die Sippe versorgt hat, wie er ganz Ägypten versorgt hat, wie er treu geblieben ist Gott gegenüber. Und am Ende kommen die Brüder zu ihm, als ihr Vater gestorben ist, das heißt, dieses Sippenoberhaupt war nicht mehr da. Der hatte nicht mehr die Hand drauf. Und jetzt haben diese Brüder Angst um ihre Kinder, weil sie sich fragen, damals haben wir den Josef verkauft in die Sklaverei. Muss man sich mal vorstellen, wer mehrere Söhne hat, ja? Bruder verkauft Bruder. Sie haben ihn verkauft in die Sklaverei. Und nachher ist das der, der sie versorgt. So, jetzt ist der Vater gestorben. Jetzt werden die Karten neu gemischt, Freunde. Wer hat jetzt das Sagen? Vater Jakob guckt nicht mehr. Und dann kriegen es die mit der Angst zu tun, weil die sagen, so, jetzt wird er sich rächen. Er hat sowieso alles in der Hand. Das, was damals geschehen ist, war so gemein. Da brauchst du nicht großes ethisches Seminar, dass man Brüder nicht verkauft in die Sklaverei. Das kapiert jeder auf dieser Welt. Sowieso das Gottesvolk. So, jetzt hat er die Macht. Was macht er jetzt mit unseren Kindern? Das wurde mit ihm damals gemacht als Kind. Was macht er jetzt mit unseren Kindern? Und er sagt dann, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. 1. Mose 50, Vers 20. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht. Es kann sein, dass du dich vielleicht siehst, in dem ersten fürchtet euch nicht, etwas durchzuhalten, sich nicht zu fürchten, oder beim zweiten voranzugehen, sich nicht zu fürchten. Aber hier ist noch ein dritter Aspekt. Du als Frau und Mann Gottes, muss man sich eigentlich vor dir fürchten? Oder bist du jemand, der wohlwollend und vergebend aussprechen kann, fürchtet euch nicht? Ja, er hätte durchaus die Macht. Der könnte jetzt seine Macht ausspielen. Man könnte das alles vielleicht als doppelte Botschaft damals interpretieren, wo er sie eingeladen hat. Deshalb ist vielleicht die Furcht auch berechtigt. Muss man sich vor ihm fürchten? Und er spricht dieses Wohlwollende, dieses Gütige, fürchtet euch nicht aus. Warum? Weil er verstanden hat, dass Gott es zum Guten gewendet hat. Dass Gott seine Hand drauf hatte, dass Gott gut mit ihm umgegangen ist und dass er jetzt um alles in der Welt in Gottes Namen auch gut mit seinen Brüdern umgeht. Ich wünsche dir, dass du in deiner Situation diese Furchtlosigkeit weitergeben kannst. Es geht nicht nur darum, dass dir gesagt wird, fürchte dich nicht, sondern dass du als Frau, als Mann Gottes sagen kannst, fürchtet euch nicht, denn Gott ist mit uns gemeinsam unterwegs und er hat das Schlechte zum Guten gewendet und deshalb gehe ich in diesem Namen voran. Ich weiß, dass es wirklich schwer ist, vielleicht auch für dich ein fürchte dich nicht so einfach zu empfangen. Und das nächste Lied, das Lied, was wir jetzt gleich singen werden, das soll wie eine Antwort sein, die du nehmen kannst, um dein fürchte dich nicht da reinzulegen. Wenn du dich trotzdem fürchtest, ich merke das manchmal, wenn mir gesagt wurde, fürchte dich nicht als Kind, ich hatte trotzdem Furcht und ich merke das auch, wenn ich meinen Kindern sage, fürchte dich nicht, also ich sage das nicht, ich sage nicht, fürchte dich nicht, ich sage, geht schon oder so, ja, oder keine Angst. Das zieht manchmal nicht so ganz. Vielleicht kommt das nicht so ganz an, aber ich kann dir versichern, dass es nichts Neues ist für Gott. Schon der erste Mensch, als Gott mit ihm dann wieder reden wollte, nachdem er da daneben gelangt hatte, nennen wir es mal so, den Sündenfall, da sagt er, ich fürchtete mich, als ich dich im Garten gehört habe. Ja, das heißt, das kennt Gott sowieso. Wenn du dich trotzdem fürchtest, weiß Gott. Und ich kann dir versichern, dass Gott trotzdem groß ist, wie der Name Gedalia sagt, dass er trotzdem gut ist, dass er mächtig ist, dass er gütig ist. Und dass er dir zuspricht, fürchte dich nicht, halte durch. Es gibt eine berechtigte Hoffnung, dass Gott sich um dich kümmert und um die Deinen. Ein fürchte dich nicht, geh voran, geh da rein, geh im Namen Gottes, er sorgt für dich, er wird dich retten. Oder dass du ein fürchte dich nicht im Namen Gottes aussprichst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.